HR Info. Netzwelt.
Heute mit Andreas Gielen. Hallo. Immer mehr Touris in allen Städten weltweit, auch in Hessen. Vor allem junge Menschen suchen preiswerte Unterkünfte. In den Großstädten sind die Menschen, die da immer leben, mittlerweile oft genervt vom wachsenden Touristenstrom und machen das Geschäftsmodell von Airbnb dafür verantwortlich. Airbnb ist eine Vermittlungsplattform im Internet und die bietet Unterkünfte von Privatleuten an, die man dann mieten kann, wenn man die Stadt besucht zum Beispiel. Anders sieht das deswegen auch Airbnb. Das Unternehmen freut sich über mehr Kunden. Das ist heute ein Thema bei HR Info Netzwelt. Die Vermittlungsplattform Airbnb ist im Internet ein erfolgreicher Start-up, nicht nur aus Sicht der Investoren. Die Erfolgsgeschichte hat vor rund 10 Jahren im Silicon Valley in den USA begonnen. Heute soll der Wert des Unternehmens auf 31 Milliarden Dollar angewachsen sein. Doch vor allem Städte reagieren nicht gerade wohlwollend auf Airbnb. Europaweit arbeiten immer mehr Städte an Konzepten, wie man das rasante Wachstum der Plattform begrenzen könnte. Und auch in Deutschland ziehen Wolken auf. München droht jedem, der länger als 8 Wochen über Airbnb vermietet, mit einem Bußgeld von 500.000 Euro. Und wie sieht's in Hessen aus? Zum Beispiel in Frankfurt, Andreas Heigen berichtet.
Wer ein Zimmer oder seine ganze Wohnung an Touristen vermieten will, kann das über die Online-Plattform Airbnb machen. Auch Markus aus Frankfurt hat bereits Erfahrungen als Mieter und Vermieter über Airbnb gesammelt.
Also für mich war der finanzielle Aspekt nicht der ausschlaggebende. Grundsätzlich halte ich die Idee von Airbnb für sehr gut. Das gegenseitige Kennenlernen auch über Grenzen hinweg. Und dazu kam eben ein Zimmer für andere nutzbar machen.
Doch Markus hat schnell gemerkt, dass die Ansprüche der Gäste sehr hoch sind, sagt er. Allerdings setzt das Tourismusunternehmen Airbnb auch genau darauf. Denn der Trend geht hin zu exklusiveren Unterkünften, sagt der Frankfurter.
Also Airbnb nutzt natürlich auch den Wettbewerb. Gerade in so großen Städten wie Frankfurt ist das Angebot sehr, sehr groß. Und es werden doch vorzugsweise die Zimmer oder Wohnungen vermietet, die einen sehr, sehr hohen Ausstattungsstandard und einen sehr hohen Grad an Dienstleistungsbereitschaft haben. Und da fühlte ich mich dann doch sozusagen als Hobbyvermieter mit Interesse eigentlich an kulturellem Austausch überfordert.
In Hessen gibt es ca. 7.800 Unterkünfte auf Airbnb. Allein in Frankfurt sind es mehr als 2.000. Doch gerade dort hat die Stadt in der Vergangenheit genauer hingeschaut, ob es wirklich überwiegend nur darum geht, sporadisch seinen Wohnraum zu teilen. Marc Gellert, der Sprecher des Stadtplanungsdezernats in Frankfurt, sagt wieso.
Wir haben gemerkt, dass verstärkt Wohnungen illegal als Ferienwohnungen genutzt werden. Wir haben in den vergangenen 5 Jahren rund 1600 Wohnungen für den Wohnungsmarkt zurückgewonnen. Das sind Wohnungen, die wir dringend brauchen.
Und genau deshalb gibt es in Frankfurt seit März eine Satzung, die regelt, dass sich private Vermieter bei der Stadt eine Genehmigung einholen müssen. Außerdem ist das Vermieten insgesamt maximal 8 Wochen im Jahr erlaubt, erklärt Gellert. Die Kritik, dass Airbnb den Mangel an günstigem Wohnraum noch verstärken würde, kennt das Unternehmen.
Gerade in Frankfurt ist es so, dass die meisten Gastgeber auf Airbnb Privatpersonen sind, die ihr eigenes Zuhause vermieten und somit auch keinen Einfluss auf den Wohnungsmarkt haben. Das heißt, dieser Homesharer nehmen keinen Wohnraum weg, da sie eben selbst in diesen Wohnungen leben.
Sagt Julian Trautwein, Unternehmenssprecher von Airbnb. Doch die Kritik geht noch weiter. Marc Gellert, Sprecher des Stadtplanungsdezernats in Frankfurt, beschreibt.
Wenn die Bewohner anderer Wohnungen sich hier melden, sagen, da stehen immer Leute im Flur, die kenne ich nicht. Oder ich habe mich schon zu Bett gelegt, wach nachts auf, wenn Leute mit Rollkoffern kommen. Oder vielleicht belegen immer welche Leute auch den Parkplatz, lassen die Tür knallen, feiern nachts.
Doch für die Nachbarn, die sich gestört fühlen, hat Airbnb immerhin eine Online-Beschwerdefunktion eingerichtet. 2017 haben in Frankfurt über 63.000 Gäste in Airbnb-Unterkünften gewohnt. Diese Nachfrage ist für viele Eigentümer und Mieter ein Vorteil. Marc Gellert, Sprecher des Stadtplanungsdezernats in Frankfurt, erklärt.
Wenn eine wichtige Messe ist, dass Sie sagen, Mensch, übers Wochenende übernachte ich bei Freunden und biete die Wohnung an. Wenn Ihr Vermieter dem zustimmt, spricht da nichts dagegen. Und Sie können da auch einen Teil Ihrer Miete durchaus wieder einspielen.
Alles fing mit Luftmatratze und Frühstück an. Übersetzt Air, Bed and Breakfast. 2 Uni-Absolventen hatten vor rund 10 Jahren ihre Not, eine hohe Miete in San Francisco zu zahlen. Bei einer anstehenden Designkonferenz legten sie 3 Luftmatratzen ins Wohnzimmer und inserierten ihr Angebot. Und das war die Geburtsstunde von Airbnb. Heute hat das Unternehmen mehr als 5 Millionen Unterkunftsangebote, viel mehr als die besten Hotels anbieten können. Ein Börsengang des Apartmentvermittlers steht unmittelbar bevor. Nicole Markwald aus Los Angeles über Luftmatratze und Frühstück.
Wenn man es genau betrachtet, dann verdanken die 3 Gründer von Airbnb auch Barack Obama und John McCain ihren Erfolg. Denn eigentlich sah es 2008, kurz nach der Gründung von Airbnb, düster aus für den Zimmervermittler. Kaum jemand verirrte sich auf die Webseite des Startups, um ein Zimmer oder gleich eine ganze Privatwohnung in einer anderen Stadt zu buchen. Bis Brian Chesky, Joe Gabbier und Nathan Bilczarczyk auf die Idee mit Obama O's und Captain McCain's kamen. Frühstücksflocken mit Comic-Versionen der damaligen Kontrahenten Obama und McCain auf der Box. Ein Gimmick, ein letzter Versuch, um die Zimmervermietungen zum Parteitag der Demokraten in Denver, Colorado anzukurbeln. Everybody's talking about Obama O's. Just one bite you will understand. Cause every single O sings yes we can. Klappte, aber eine Woche später herrschte auf der Webseite von Airbnb wieder gespenstische Ruhe. Doch dann wurden die 3 Unternehmer in den Y Combinator aufgenommen, eine Art Ausbildungslager für Startups. Brian Chesky erzählte auf der Code Conference von den Vorbildern, die er für Airbnb im Auge hatte.
My role models were eBay and Craigslist.
Meine Vorbilder waren eBay und Craigslist. Das waren die Großen bei den Kleinanzeigen. Und sie hatten die Idee, dass eine Webseite wie ein Immunsystem laufen könnte. Also die User kaufen und verkaufen. Dieses System hat Airbnb für die Zimmervermittlung auf der ganzen Welt perfektioniert und ist damit zur stärksten Konkurrenz der etablierten Hotelbranche geworden. Allen Unkenrufen zum Trotz. Denn anfangs hielten viele die Idee, fremde Leute in der eigenen Wohnung übernachten zu lassen, für verrückt, Geldgeber inklusive. Heute hat Airbnb über 3000 Angestellte, ist in 191 Ländern vertreten, 150 Millionen Menschen nutzen den Dienst. Airbnb war die erste Plattform, bei der sich sofort prüfen ließ, ob eine bestimmte Ferienwohnung frei war oder nicht. Der baldige Gang an die Börse gilt als sicher. Doch die rasante Expansion hatte ihren Preis. Dem Unternehmen aus San Francisco wird vorgeworfen, Mitschuld an der Wohnungsknappheit in Metropolen wie New York, Berlin oder Paris zu haben. Doch anders als Fahrdienstleister Uber geht Airbnb nicht auf Konfrontation. Chesky erklärt, wir haben uns mit Städten zusammengetan. Manche wollen viele Airbnbs, andere wollen eine Deckelung. Wir betrachten jede Stadt einzeln. Es muss ein Kompromiss gefunden werden zwischen dem, was eine Stadt will, der Gastgeber will und wir als Unternehmen. Diese Balance suchen wir. Inzwischen muss das Portal an vielen Orten strenge Auflagen erfüllen. In San Francisco beispielsweise wird jeder Gast registriert. Die Belegungssteuer oder Hotelsteuer wird automatisch bei der Buchung mitbezahlt. New York verpflichtete das Unternehmen gerade, künftig eine Liste seiner Gastgeber und Informationen über sämtliche getätigte Transaktionen an die Behörden zu übermitteln. Airbnb sieht sich selbst als globales Reisenetzwerk. Neben Unterkünften bietet es inzwischen auch sogenannte Entdeckungen an. Surfstunden am Venice Beach, eine Sumo-Trainingsstunde in Tokio oder mit dem E-Bike durch Brandenburgs Wälder fahren. Wer einmal auf der Seite ist, kann hier sowohl seine Nächte als auch Tage in einer fremden Stadt planen. Die Zeiten von Luftmatratzen und Frühstücksflocken liegen längst hinter einem der wertvollsten Startups weltweit.
Immer mehr Läden bieten das Zahlen per Smartphone an, doch nur wenige Deutsche nutzen es bisher. Auch weil es verschiedene Anbieter und verschiedene Systeme gibt. Viele sind aus dem Ausland, aus den USA, wobei man nicht genau weiß, wie es mit Datenschutz aussieht. Aber es gibt auch regionale Anbieter, wie die Sparkassen und die Volksbanken. Wir wollen wissen, wie funktionieren diese und welche Unterschiede gibt es und wie viele Menschen nutzen den Service bereits. Lisa Gessner ist den Fragen nachgegangen.
Das Bezahlen könnte so einfach sein im Supermarkt und so schnell. Waren aufs Band legen, einscannen lassen, Handy zücken fertig. Für Kunden der Sparkassen und Volksbanken kann das jetzt genauso einfach sein. Lars Wittek ist Vorstand der Volksbank Mittelhessen und erklärt:
Es gibt eine App der Volksbanken in Deutschland, die sogenannte VR Banking App. Wenn man sich die runterlädt, öffnet die automatisch eine neue App, die sogenannten digitalen Karten. Und dann können Sie eine solche digitale Karte in Ihrem Handy hinterlegen. Das funktioniert sowohl mit der normalen Girocard als auch mit der Kreditkarte. Und dann kann man fast überall, wo man möchte, einfach mit dem Handy bezahlen.
Dafür muss an der Kasse sogar nicht mal die App geöffnet sein. Wenn im Hintergrund die sogenannte Expresszahlung aktiviert ist, reicht es, mit einem Knopfdruck das Handy-Display zu aktivieren und das Smartphone an das Kartenterminal zu halten. Genauso einfach funktioniert das auch mit der App Mobiles Bezahlen der Sparkassen in Deutschland. Beide Institute bieten diese Funktion jetzt seit ein paar Wochen an. Eine kurze Umfrage vor einem Limburger Supermarkt zeigt aber: So richtig viele Fans hat das mobile Bezahlen nicht.
Nein, also im Moment ganz weit weg, weil mir das fremd ist. Einfach irgendwo mein Smartphone hinzuhalten und dann habe ich damit bezahlt.
Nö, ja, weil bisher noch kein Bedarf bestand. Das Geldbeutel ist eh immer dabei, EC-Karte ist dabei, die Visa-Karte ist dabei.
Für mich persönlich wird es gar nicht in Frage kommen. Und wenn es noch so einfach wäre und man da, keine Ahnung, mit Fingerabdruck schon bezahlen könnte.
Lars Wittek von der Volksbank Mittelhessen versteht, dass das Bezahlen mit dem Handy für viele noch etwas befremdlich ist. Wenn er selbst an der Kasse das Handy zückt, merkt er aber auch:
Die Neugier ist auf alle Fälle da. Da wird man angesprochen, wenn man das macht. Am Anfang war es natürlich auch so, wenn ich es drangehalten habe und es hat mal nicht funktioniert, dann kriegt man blöde Blicke von hinten. Ei, das ist doch Ihr Handy. Und dann sage ich, ja, ich weiß, das sollte funktionieren. Aber ich glaube schon, dass das in 5 Jahren sich ziemlich durchgesetzt hat.
In den vergangenen Monaten gab es bei der Volksbank Mittelhessen eine Pilotphase unter den Mitarbeitern mit der Bezahl-App. Die Resonanz sei gut gewesen, sagt Vorstand Lars Wittek. Mittlerweile hätten auch schon etwa 600 Kunden der Volksbank Mittelhessen das mobile Bezahlen ausgetestet. Und das Wachstum, so Wittek, sei rasant.
Auf Social-Media-Plattformen können sich viele zu Wort melden und frei ihre Meinung kundtun. Sie können aber auch zum Schauplatz digitaler Hetze werden, wenn Trolle und Hater mit ihren Botschaften Hass verbreiten und polarisieren und während eine schweigende Mehrheit zuschaut. Wie kann eine fruchtbare Debatte im Netz gelingen? Und wie geht digitale Diskussionskultur? In dieser Woche haben Experten darüber gemeinsam mit Gästen im Museum für Kommunikation in Frankfurt debattiert. Vaya Stavrianos war dabei.
Der Germanist Linus Giese ist Blogger im Netz. Er beschäftigt sich sowohl mit Büchern und Literatur als auch mit seiner eigenen Identität. Er ist ein Transgender-Mann. Darüber spricht er und hat nach anfänglich positiven Rückmeldungen viele Hasskommentare bekommen.
Das fing an, als ich auf einen Fake-Tweet reagiert habe und dann hat sich einfach wie so eine Meute alle auf mich gestürzt und es wurde meine Arbeitsadresse veröffentlicht und dazu aufgerufen, dort anzurufen. Und da ich in einem Buchladen arbeite, also an einem öffentlichen Arbeitsplatz, habe ich mich dann auch sehr bedroht gefühlt. Und es war halt nicht nur, dass jemand irgendwas drunter kommentiert hat, sondern es war einfach wirklich ein Eingriff in mein echtes Leben.
Offenbar ist die Anonymität des Netzes ein Grund dafür, dass Menschen jede Scham verlieren. Oder sie sind einfach unbedacht, indem sie im öffentlichen Diskurs Fragen stellen, die schon an sich diskriminierend sind, sagt die Journalistin und Netzwerkaktivistin Kübra Gümücay.
So kommt es, dass Gauland behauptet, das Volk oder Leute würden Boateng nicht zum Nachbarn haben wollen. Eine andere Frage ist, müssen wir als Gesamtgesellschaft über dieses Thema diskutieren? Wenn jetzt jemand dahergelaufen kommt und sagt, die Erde ist eine Scheibe, fassen wir das als Arbeitsauftrag auf, sodass überall vom Feuilleton über Wirtschaftsressort und was weiß ich was alles, wir alle jetzt anfangen zu erklären, weshalb die Erde vielleicht doch keine Scheibe ist, um am Ende dann zu sagen, naja, okay, sind sie halt anderer Meinung.
Wer fragt, gehört der Islam zu Deutschland, könnte genauso gut fragen, gehört Harry Potter zu Deutschland. Kurzum, die Wucht der Kommentare in Masse, oft unreflektiert, kann Menschen diskreditieren. Und sie bestimmen auch die öffentliche Diskussion. Eine schweigende Mehrheit glaubt, dass das, was im Internet diskutiert wird, die gängige Meinung ist. Die Frage ist nur, ab wann kann man von einer Hassmail sprechen? Das ist bisher nicht wirklich geklärt, aber muss täglich thematisiert werden. Vor allem in der Arbeit mit Jugendlichen tut das Saba nur Schema. Die Politologin leitet den Bereich Pädagogik in der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt.
Dass wir diese Kommentare auch zum Teil ausdrucken, da geht es nicht um die Person, die das gesagt hat, sondern dann eben mit den Jugendlichen darüber zu sprechen, wo ist das Problem oder würdet ihr eigentlich darauf reagieren?
Twitter, Facebook und Instagram sind einerseits wunderbare Foren, um sich auszutauschen, so der Tenor der Diskutierenden, aber im Unterschied zur direkten Kommunikation von Angesicht zu Angesicht lassen viele im Netz einfach ihre Hemmschwelle fallen und hören auch nicht gut zu. Sogenannte Trolle legen es sogar komplett darauf an, Menschen zu diffamieren und sie mit Hohn und Spott zu überschütten. Also heißt das Fazit: Debattieren will heute noch viel mehr gelernt sein, als es ohnehin schon in der direkten Kommunikation im Alltag notwendig ist, meinen diese Besucherinnen der Veranstaltung.
Ich bin davon überzeugt, dass man debattieren und diskutieren über Zuhören, Akzeptieren und Offenheit für Argumente erlernen kann und muss. Und man muss relativ früh damit anfangen, um genau dem vorzubeugen.
Wenn du im Alltag jemand gegenüberstehst, dann sagst du nicht sofort, du bist doch ein blödes Irgendwas, sondern hältst dich zurück. Und da fallen jegliche Hemmungen, ohne dass was passiert. Und das ist, glaube ich, ein großer Grund.
Im Netz präsent sein heißt, öffentlich zu sein. Kübra Gümüşay erwartet von diesem Diskurs, dass er mutig und wohlwollend geführt wird. Schließlich geht es darum, wie wir im digitalen Zeitalter zusammenleben wollen.
HR Info. Netzwelt.
Hier ist HR Info Netzwelt, heute mit Andreas Gielen. Haben Sie vielleicht auch schon mal versucht, Bitcoins zu kaufen und vielleicht sogar damit auch schon mal bezahlt? Nach 5 Jahren kann man das ja mal überlegt haben, solange nämlich ist es schon privates Geld, damals staatlich anerkannt durch die Bundesregierung. Beim Bitcoin allerdings scheiden sich weiterhin die Geister. Die einen verteufeln die Kryptowährung als reine Spekulation, die anderen halten sie für viel stabiler und weniger anfällig als die herkömmlichen Währungen wie Dollar oder Euro. Ursula Mayer aus der HR Info Wirtschaftsredaktion. Die Bundesregierung hat Bitcoins als privates Geld vor 5 Jahren anerkannt. Was ist denn mit privates Geld genau gemeint?
Ja gut, so eine genaue Definition gibt es dafür nicht. Aber die Bundesregierung hat damals erklärt, dass Bitcoins eben eine wichtige Funktion von Geld erfüllen. Es ist eine Recheneinheit, ein Wertmaßstab für Waren und Dienstleistungen. Und privates Geld, so hieß es weiter, sind sie, weil sie aus privater Geldschöpfung stammen. Geld schöpfen ist ja eigentlich das Privileg der Zentralbanken. Sie allein haben das Recht, Geld drucken zu lassen und in Umlauf zu bringen. Aber das ist eben das Besondere an Bitcoins. Es steht keine Bank, keine Zentralbank dahinter. Letztlich auch kein Staat mit seiner Volkswirtschaft. All das trägt ja normalerweise dazu bei, dass Menschen einer Währung vertrauen. Hier vertraut man rein auf eine neue Technologie. Die Nutzer haben ja nicht mal was in der Hand. Bitcoins sind rein virtuell. Geld aus Bits und Bytes, das jeder im Prinzip selbst herstellen oder schürfen kann, wenn er mit einem Computer Rechenaufgaben löst. Alle Zahlungen werden festgehalten in der Blockchain. Das ist eine Art digitales Kassenbuch, dezentral gespeichert auf lauter vernetzten Rechnern. Und weil Bitcoins eben doch so anders ist als das Geld, wie wir es bisher kennen, ist es bemerkenswert, dass die Bundesregierung sie damals als privates Geld anerkannt hat.
Diese Währung Bitcoins, ist die denn gleichgestellt mit Euro und Dollar?
Nein, das ist gewissermaßen die Königsklasse. In die sind die Bitcoins noch nicht aufgestiegen. Euro und Dollar sind klassische Währungen, herausgegeben eben durch eine Zentralbank, von Staaten anerkannt als gesetzliches Zahlungsmittel. Der Euro zum Beispiel im gesamten Euroraum. Wenn ich also morgens zum Bäcker gehe und meine Brötchen mit Euro zahle, muss der Bäcker oder der Verkäufer in dem Fall mein Geld annehmen. Für die Bitcoins gilt das nicht. Die können die Händler annehmen, freiwillig. Und im Alltag ist es tatsächlich so, dass die Bitcoins kaum eine Rolle spielen. Die Bundesbank hat dieses Jahr mal vorgerechnet. Weltweit gab es zuletzt jeden Tag etwa 350.000 Bitcoin-Zahlungen. Wenn man dagegen nur mal rein nach Deutschland blickt, auf Überweisungen, Lastschriften, Kartenzahlungen in Euro, dann gab es allein hier täglich an die 70 Millionen Bewegungen. Also so richtig alltagstauglich scheinen die Bitcoins noch nicht. Und das liegt vor allem auch daran, dass der Wert stark schwankt. Vor 8 Monaten kostete ein Bitcoin noch über 20.000 Dollar, zuletzt zeitweise weniger als 6.000 Dollar. Das sind ja extreme Verluste, die man erleiden kann. Das ist also ein ganz klarer Nachteil zu normalen Währungen. Ich sag mal so, mein Geld für meine Altersvorsorge, das würde ich nicht in Bitcoins stecken. Davor warnen auch die Bankenaufseher. Sie weisen darauf hin, in dem Bereich wird viel spekuliert und es gibt immer noch wenig Kontrollen.
Trotzdem mögen ja viele diese Bitcoins, also muss es ja auch Vorteile geben. Werden zum Beispiel Bitcoin-Besitzer steuerlich bevorzugt?
Also in gewisser Weise schon, wenn wir mal bedenken, Sparer, wenn die ihr Geld anlegen auf Tagesgeldkonten, in Aktien, Anleihen, Fonds, müssen sie auf Zinsen, Dividende, Kursgewinne Steuern zahlen, nämlich die sogenannte Abgeltungssteuer von 25%. Wer dagegen Bitcoins auf einer Handelsplattform gewinnbringend verkauft, kommt mitunter um Steuern herum. Das gilt allerdings nicht für diejenigen, die ganz kurzfristig spekulieren. Man muss die digitalen Münzen schon länger als 1 Jahr halten. Und wenn man dann damit einen Gewinn erzielt, ist der steuerfrei.
Die digitale Währung Bitcoins ist vor 5 Jahren von der Bundesregierung als privates Geld anerkannt worden. Ursula Meyer hat uns das Thema Bitcoins noch einmal genauer erklärt. Vielen Dank. Passend dazu die Meldung, dass vor kurzem die erste Anleihe weltweit mittels Blockchain-Technologie erstellt, zugeteilt, übertragen und verwaltet worden ist. Der Auftrag dazu kam von der Weltbank. Mehr Infos dazu hat Arthur Landwehr.
Anleihen für Entwicklungshilfeprojekte der Weltbank gibt es zukünftig als reine Datenkette. Zum ersten Mal sammelt die Washingtoner Bank das Geld von Investoren über Blockchain-Technologie ein, auf der auch Kryptowährungen wie Bitcoin basieren. Einfacher und vor allem sicherer sollen diese Anleihen zu bekommen sein. Ein Datenstrang, der weltweit in Computernetzen hinterlegt ist, hält eindeutig und unveränderbar fest, wem gehört das Geld, wann wurde ein- oder ausgezahlt, wurden Zinsen bezahlt und wie viel wurde die Anleihe wieder eingelöst und viele Informationen mehr. Und das ohne großen Verwaltungsaufwand. Für 60 bis 70 Milliarden Dollar verkauft die Weltbank jährlich Anleihen an Investoren. Dabei sei sie immer wieder als erste mit innovativen Produkten auf den Markt gekommen, so Finanzchef Arunma Ote. Man folgt hier allerdings jetzt dem erfolgreichen Blockchain-Pilotprojekt von Daimler und der Landesbank Baden-Württemberg in Deutschland. Partner der ersten Blockchain-Anleihe der Weltbank ist eine Bank in Australien. Da gibt es so viel Erfahrung mit der Technologie, dass der gesamte Börsenhandel ab 2020 darauf umgestellt werden soll.
Wer online nach der neuen Liebe oder einer schnellen Nummer sucht, hat diverse Apps zur Auswahl. Forscher der Stanford University haben nun untersucht, wie häufig Nutzer auf diesen mobilen Dating-Plattformen lügen und warum. Ihr Resultat? Viele lügen, um attraktiver, begehrenswerter zu erscheinen. Und wer selbst lügt, geht davon aus, dass sein Gegenüber es ebenfalls nicht ganz so genau mit der Wahrheit nimmt. Nicole Markwald berichtet.
Tinder, Bumble, Happn, Hinge, OkCupid, Loveletter. Wer auf der Suche nach einem One-Night-Stand oder der Liebe seines Lebens ist, kann sich in den USA online richtig austoben. Bei jedem Anbieter muss man ein Profil von sich erstellen, in der Regel ein oder mehrere Fotos hochladen. Und schon da fangen die Flunkereien manchmal an, erzählt David Markowitz, ein junger Wissenschaftler an der Universität von Oregon.
Männer machen sich größer, Frauen machen sich leichter. Und Männer sagen oft nicht die ganze Wahrheit, was ihren Beruf angeht. Frauen wiederum helfen mehr bei ihren Fotos nach.
So weit, so erwartbar. Markowitz und sein ehemaliger Professor Jeffrey Hancock an der Stanford-Universität haben nun untersucht, ob nach dem ersten Match weiter über- oder untertrieben oder manchmal schlicht geschwindelt wird. Das ist die Phase zwischen erstem Kontakt und erstem Treffen. In ihrer Untersuchung Täuschungen beim mobilen Dating untersuchten sie 3000 Nachrichten und fanden heraus, dass es 2 Sorten Lügen gibt. Einmal die Sorte, um sich besser darzustellen. Markowitz hat ein Beispiel.
Wenn man zum Beispiel behauptet, gerade vom Sport zu kommen, obwohl man nicht beim Sport war, aber signalisieren will, sportlich zu sein, weil das heißt, dass man fit und vielleicht attraktiver ist.
Am häufigsten wird übrigens darüber gelogen, ob oder ob man nicht auf der Suche nach einem festen Partner oder Spaß für eine Nacht ist. Und dann gibt es die 2. Sorte Lüge beim Online-Daten, die sogenannte Butler-Lüge. Markowitz definiert sie so.
Wir nennen es Butler-Lüge, weil im alten England der Butler an der Tür stand und als Puffer agierte. Ist der Herr zu Hause? Nein, ist er nicht, obwohl er vielleicht da war. Unsere Technik, die Handys, funktionieren so wie ein Butler.
Konkreter ist das, Mann schreibt Frau eine Nachricht, diese antwortet erst am Tag darauf, weil die Batterie beim Handy leer war. Angeblich. Denn eigentlich hatte das Gerät genug Saft. Der Wissenschaftler erklärt,
Butler lies are lies to avoid meeting someone.
Mit dieser Art Lüge wollen wir die Interaktion kurz pausieren, ohne den anderen zu vergraulen. Man will halt einfach zu dem Zeitpunkt nicht kommunizieren.
Rund 30% aller Lügen waren diese sogenannten Butler-Lügen. Wer übrigens selbst hin und wieder lügt, geht davon aus, dass sein Gegenüber es genauso hält. Wer ehrlich ist, erwartet das auch von der Gegenseite. Gelogen wird übrigens von Männern und Frauen gleichermaßen, allerdings nicht so oft, wie man vermuten möchte. In ihrer Erhebung wurden gerade gerade mal 7% der Nachrichten als komplette Lüge eingestuft. Und das, so Markowitz, sei ermutigend.
Man kann seinem Online-Date in den meisten Fällen glauben. Das ist das wirklich vielversprechende Ergebnis unserer Studie.
Wenn Mann sich allerdings in seinem Profil viel größer gemacht hat und Frau ihre Angaben zum Gewicht zu weit nach unten verschoben hat, dann war das erste Date vermutlich trotzdem das letzte. Gesetzt den Fall, Mann und Frau haben es überhaupt geschafft, sich zu verabreden.
Das war HR Info Netzwelt. Die Sendung gibt's auch als Podcast oder zum Downloaden bei hrinforadio.de. Ich bin Andreas Gielen. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.